Ja, dass Jesus oder dass wir Grund haben, immer Jesus zu preisen, das haben wir ganz besonders erlebt im Sommer vom letzten Jahr. Die Julia Kleis, heute auch unsere sängerische Verstärkung. Mit ihr war ich im letzten Sommer in Mecklenburg auf einem missionarischen Einsatz. Und wir haben dort mit einer Gruppe von 20 Teenies verschiedene Einsätze geplant. Wir sind in Schulen gegangen, auf die Plätze, auf dem Marktplatz haben wir Lieder gesungen und versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, und immer wieder ist eigentlich bei mir und auch bei Julia, es war irgendwie parallel, so die Frage aufgetaucht, was ist, wenn ich mal aufhöre, selbst zu versuchen, die Menschen zu bekehren, ja? Was ist, wenn ich mein Leben ganz in Gottes Hand gebe? Tut er dann wirklich was? Nimmt er es dann wirklich in seine Hand? Und ja, das hat sich immer so hingezogen über diese Zeit und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Die Kräfte gingen irgendwie auch so ans Ende und man konnte irgendwann nur noch sagen, Jesus, mach du. Führe du auch die Gruppe. Ich war Gruppenleiter und es hat mich auch einige Kraft gekostet. Und was ich erlebt habe, war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Wie Gott einfach Dinge gelenkt hat, wie Gott Menschen auf einmal zu Jesus gerufen hat, wo ich aufgehört habe, zwischen ihm und zwischen den Menschen zu stehen. Und in der Zeit war ein Lied uns ganz wichtig geworden. Das heißt, was geschieht, Herr, wenn ich dir bedingungslos vertraue? Was tust du? Und das möchten wir für sie singen. Das Ergebnis von meinem Sommer bis heute ist eigentlich, dass ich ihm vertrauen möchte bis in alle Ewigkeit. Was geschieht, Herr, wenn ich dir bedingungslos vertraue? Was tust du, Herr, wenn ich's probier, mein Leben ganz an dich verlier? Gibst du immer neue Kraft, wenn ich nicht weiter kann? Liegt meine Zukunft wirklich sicher, Herr, in deiner Hand? Du bist es, Herr, der mein Leben erhält. Du stehst mir bei. Du kennst dein Weg und Ziel, wenn alles ausweglos erscheint. In deiner Hand liegt alles, Herr, auch meine Zeit. Dir kann ich alles anvertrauen, bis in mich selber los, ich gebe mich dir hin, und was auch kommt, ich weiß genau, dass du mich prägst, auch morgen trägst, mein Leben, Herr, bestimme du die Wünsche, den Verstand, denn meine Zukunft liegt nur sicher, Herr, in deiner Hand. Du bist es, Herr, der mein Leben erhält. Du stehst mir bei. Du kennst dein Weg und Ziel, wenn alles ausweglos erscheint. In deiner Hand liegt alles, Herr, auch meine Zeit. Dir kann ich alles anvertrauen, bis in mein Leben erhält. Du stehst mir bei. Du kennst dein Weg und Ziel, wenn alles ausweglos erscheint. In deiner Hand liegt alles, Herr, auch meine Zeit. Dir kann ich alles anvertrauen, bis in kann ich alles anvertrauen, bis in Ewigkeit.
Es ist gut, einen Herrn zu haben, dem man alles anvertrauen kann. Ich grüße Sie heute Nachmittag und ich freue mich, mit Ihnen diese Bibelstunde gemeinsam erleben zu können. Diese Bibelstunde in Zeiten, in denen wir verwirrt sind. Und immer dann, wenn wir verwirrt sind, ist es gut, zu diesem Herrn zu kommen, dem man alles anvertrauen kann. Ich möchte Sie einladen, dass wir still werden und mit diesem Herrn reden. Herr Jesus Christus, danke, dass wir kommen können. Gerade auch dann, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Wenn wir nicht mehr wissen, was wahr und falsch, richtig und nicht richtig ist. Wir kommen aus einer Woche, die uns verwirrt hat. Wir bringen dir all die Unruhe, die unser Herz erfüllt. Wir bringen dir die Bilder, die uns umtreiben. Wir legen das vor dich hin und bitten dich um ein ruhiges Herz. Danke, dass wir in deinem Wort einen festen Grund der Wahrheit finden. Dass wir hier auf einen Boden stoßen, der trägt. Auf einen Boden, mit dem wir weitergehen können. Schritte in das Morgen, Schritte in unsere Zukunft. Wir bitten dich heute Nachmittag um Worte des Lebens. Um Orientierung, um Halt. Und wissen, das kommt nur von dir. Tu das heute Nachmittag. Rede du zu uns in unser Leben. In deinem Namen. Amen. Es ist schon so, dass ich nicht weiß, wie ich beten soll. Soll ich ja hier noch ein bisschen, ja? Direkt reinreden, ja? Sie verstehen mich, wenn Sie es nicht verstehen, dann winken Sie einfach, ich wink dann zurück. Und ich bin sehr gespannt, wie wir diese Tage, die wir jetzt miteinander erleben, einmal vielleicht in 10 bis 20 Jahren im Rückblick beurteilen werden. In der Rückschau entfalten sich die Dinge noch einmal ganz neu. Ich bin ein großer Fan von Geschichtsdokumentationen. Wenn ich es irgendwie einrichten kann, dann sehe ich mir im Fernsehen sehr gerne die Geschichtsdokumentationen an, wo ein ganzes Jahrhundert oder wo vielleicht wichtige zentrale Ereignisse der Geschichte noch einmal beleuchtet werden in der Rückschau von vielleicht 20, 30, vielleicht 50, 100 Jahren. Wenn man einmal aus dem Rückblick noch einmal diese Szenen sieht und ganz genau weiß, wenn man sie sieht, was daraus geworden ist. Was aus diesen Ereignissen einer Oktoberrevolution geworden ist, 1917, als die kommunistisch-bolschewistischen Truppen in Leningrad diesen Panzerkreuzer Aurora stürmten. Was daraus entstanden ist in diesem 20. Jahrhundert. Oder wenn man einmal die Machtergreifung Hitlers noch einmal sieht und etwas davon zu spüren bekommt von den gewaltigen Hoffnungen, die unglaublich viele Menschen mit diesem Tag damals Ende Januar 1933 verbunden haben. Und dann sitzt man im Fernsehsessel und weiß, was daraus geworden ist aus diesen Hoffnungen. Umgekehrt, wenn man jene Bilder nochmal aus dem November 89 sieht, die Wende, der Fall der Mauer, was daraus geworden ist. Im Rückblick bekommt alles noch einmal ein neues Licht. Im Rückblick bekommen die Ereignisse noch einmal einen neuen Schein. Im Positiven wie im Negativen. Man nimmt die Hoffnungen wahr und hat gleichzeitig im Hinterkopf die Enttäuschungen, die daraus erwachsen sind. Rückblicke sind eine besondere Sache. Im Nachhinein sieht man alles klarer, sieht man alles schärfer als in der Gegenwart. Und ich möchte Sie heute Nachmittag einladen, mit mir einen Rückblick zu sehen. Ich möchte Sie einladen, mit mir einen Rückblick auf die Passionszeit Jesu zu lesen. Wenn Sie eine Bibel haben, lade ich Sie ein, Johannes 11 aufzuschlagen. Johannes 11, die Verse 46 bis 53. Johannes 11, 46 bis 53. Wir haben es da auch mit so einem Rückblick zu tun. Da schreibt der Evangelist Johannes, beschreibt eine Szenerie aus der Passion Jesu, aus dem Beginn der Passionszeit. Und er tut das in einer Art und Weise, dass im Bericht schon der Rückblick durchschimmert. Er erzählt ein Ereignis und gleichzeitig merkt man schon beim Erzählen, da blickt einer auf ein Ereignis zurück. Es ist eine eigenartige Perspektive, die dieser Evangelist hier einschlägt, um dieses Ereignis aus den letzten Wochen Jesu zu berichten. Es geht um den Entschluss der Tötung Jesu. Johannes 11, die Verse 46 bis 53. Einige aber von ihnen, von den Menschen, von den Juden, die an Jesus glaubten, gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Zuvor wird die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus berichtet, ja? Sie berichten den Pharisäern von dieser Auferweckung des Lazarus. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war, weissagte er, prophezeite er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht nur für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Rückblick. Auch in diesem Rückblick wird etwas deutlich von der Tragweite jener Entscheidung, die die Henker Jesu damals getroffen haben. Von der Tragweite dieser Entscheidung im Hohen Rat. Johannes schildert hier eine Entscheidung, deren Tragweite für die Handelnden, für die hohen Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer, jenes Gremium, das sich Hoher Rat nannte, damals noch nicht absehbar war. Aber Johannes schildert die Ereignisse so, dass sie für den Leser schon durchschimmern, dass der Leser schon ahnt, was daraus geworden ist. Wie gesagt, im Rückblick sieht man vieles klarer, vieles schärfer und in einem ganz neuen Licht. Und ich möchte zwei Dinge tun. Einmal fragen, wie sieht Johannes in diesem Text die Hauptfiguren? Einmal, wie sieht er die hohen Priester und die Ratsherren? Und zum anderen, wie sieht er Jesus in diesen Versen? Zweimal drei Punkte, dass Sie sich darauf einstellen können. Ja, also wenn ich einmal dritten sage, ist es noch lange nicht fertig. Erst Halbzeit. Ja, und dann nochmal drei Punkte. Wie sieht der Evangelist Jesus? Also, zunächst mal konzentrieren wir uns auf den Hohepriester und die Ratsmitglieder. Was waren das für Männer? Erstens, Johannes sieht Männer mit außenpolitischer Weitsicht. Er sieht Männer mit außenpolitischer Weitsicht. Der Hohe Rat war ein Parlament mit zwei Parteien. Es gab Sadduzäer und es gab Pharisäer. Den Vorsitz hatte der Hohepriester samt und sonders 71 Personen. Der Hohepriester, der 71., 70, circa zwei Drittel Sadduzäer, ein Drittel Pharisäer. Und wir wissen das heute sehr genau, wer die Mehrheit hat, der hat das Sagen. Und die Mehrheit hatten die Sadduzäer. Das waren sozusagen der Priesteradel Jerusalems. Leute mit einer ungeheuer nüchternen Sicht für die politischen Realitäten der damaligen Welt. Eine Partei mit einem realistischen Blick für das politisch Machbare in jenen Tagen. Eine Partei mit einer abgrundtiefen Abneigung gegenüber allen Spinnereien, gegenüber allen politischen Utopien. Und zu dieser Partei gehörte auch der Hohepriester Kaiphas, ein Mann mit machtpolitischem Instinkt. Kein anderer blieb so lange am Ruder wie er. Er war 18 Jahre lang Hohepriester. So lange war in den Jahren vor und nach Jesus bis zum jüdischen Krieg kein anderer Hohepriester. Er hatte einen Instinkt, wie er sich an der Macht halten konnte. Sein Schwiegervater Hannas war die graue Eminenz und nicht weniger als vier seiner Schwäger waren nach ihm noch Hohepriester. Hannas war die graue Eminenz in jenen Tagen in Jerusalem. Er war der eigentliche Strippenzieher. Er war der Chef jener Familie, zu der auch Kaiphas und die anderen Schwäger gehörten. Es war jener Hannas-Clan, der damals die Macht in Jerusalem in Händen hielt, in jener Zeit, als das Hohepriesteramt käuflich war, in der man mit ein wenig Geld und ein wenig Druck dieses Hohepriesteramt in den eigenen Sippen verschachern konnte. Traditionell, Sie wissen das vielleicht, stand das Hohepriesteramt nur einem der Nachfolger Zadoks zu, jenem Hohepriester unter dem König David. Aber in den Wirren der Religionskrise in Israel im 2. Jahrhundert vor Christus, da wurde das hohepriesterliche Amt käuflich. Mafia-Strukturen hatten Einzug gehalten in Israel. Mafia-Strukturen, der am meisten bot, bekam das hohepriesterliche Amt in seinen Clan, in seine Sippe, in seine Familie. Das Amt wurde zum Spielball der innenpolitischen Intrigen. Und die ganze Macht eines Hohepriesters war jetzt aber umgekehrt auf der anderen Seite auch vom Wohlwollen der Römer abhängig. Die Römer, jene Besatzungsmacht in Israel zu jener Zeit, Pontius Pilatus, konnte nach Lust und Laune jeden Hohepriester absetzen, wie es ihm gefiel. Und deshalb kam es für jeden Hohepriester immer darauf an, dass er sich die Sympathie des jeweiligen römischen Statthalters nicht verscherzte. Wenn es in Jerusalem zum Aufstand käme, und das sahen Kaiphas und Co. mit einer außenpolitischen Klarheit wie selten zuvor, wenn es zum Aufstand kommt, dann würde niemand mehr aufstehen am Ende. Wenn die radikalen Zeloten, wenn diese Guerilla-Einheit, diese Terrorbanden, die es damals in Israel gab, wenn diese fanatischen Eiferer sich durchsetzten, dann würden die Römer kurzen Prozess machen. Nein, es waren Männer mit außenpolitischer Weitsicht. Wenn Jesus ein Zelot war, wenn Jesus einer jener Terroristen war, wenn Jesus ein Aufrührer war und wenn sie ihn gewähren ließen, da hatte dieser Kaiphas sehr recht, dann würden die Römer kommen und Land und Leute nehmen. Das war eine ganz reelle Einschätzung, eine sehr vernünftige Prognose jenes Kaiphas. Und genauso geschah es übrigens 40 Jahre später. Im Jahr 66, also 36 Jahre nach jenen Ereignissen hier, da plünderte der römische Prokurator Gessius Florus den jüdischen Tempelschatz in Jerusalem. Die Juden, die verhöhnten ihn. Weil er den Tempelschatz geklaut hatte, gingen die mit Klingelbeuteln durch Jerusalem und verlangten Pfennigstücke für den Statthalter, um ihn zu verhöhnen, um ihn zu verspotten. Darauf verlangte dieser Statthalter Gessius Florus, dass das Volk sich demütigte, und er zwang die Juden dazu, die römischen Truppen beim Einzug in Jerusalem zu grüßen. Also ganz Jerusalem musste sich auf den Stadtmauern aufstellen. Und dann zog die Legion des Statthalters ein, diese römischen Soldaten, und alle Juden Jerusalems mussten den Arm zum Gruß erheben. Und dann passierte das Fatale, Gessius Florus hatte seinen Truppen verboten, zurückzugrüßen. Ein Affront, eine Unverschämtheit. Und das war jener Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das war jener Funke, der das Pulverfass zum Explodieren brachte. Man fiel über die Truppen her und der jüdische Krieg begann. Und das Ende war katastrophal für das jüdische Volk. Es wurde ihm Land und Leute und darüber hinaus auch noch der Tempel genommen. Am Ende hatten diese so weitsichtigen Männer, von denen unser Bibeltext heute spricht, messerscharf recht behalten. Am Ende hatten die Juden weder Land noch Leute. Nein, Johannes sieht diese Männer des Hohen Rates sehr richtig. Männer mit außenpolitischer Weitsicht. Und zweitens, es waren Männer mit innenpolitischer Umsicht. Männer mit innenpolitischer Umsicht. Wenn eine Gefahr erkannt ist, ist sie noch längst nicht gebannt. Sie hatten Jesus identifiziert. Als Aufrührer, als Volksverhetzer, als falschen Propheten, als zweifelhaften Wundermann. Aber was nun? Sie hatten sich ihre Gemeinung gebildet, sie waren zu einer Überzeugung gelangt, aber was tun? Und mitten in die Ratlosigkeit des Rates steht Kaiphas auf und formuliert das, was 1500 Jahre später der Florentiner Philosoph Niccolò Machiavelli die Staatsraison genannt hat, das heißt die Staatsvernunft. Machiavelli sagte damals, ich will es kurz erklären, er sagte, wenn's denn sein muss, dann sind alle Mittel recht, dann sind alle Mittel erlaubt, um ein gutes Ziel zu erreichen. Wenn es denn sein muss, dann muss ein Staat auch zum Mörder werden, um seine Leute zu schützen. Wenn es denn sein muss, dann heiligt der Zweck alle Mittel. Dann darf sich ein Staat auch über sein eigenes Recht und Gesetz hinwegsetzen. So formulierte es damals Niccolò Machiavelli. Und so ist es bis in unsere Tage hinein millionenfach immer wieder praktiziert worden. Und so dachte das auch schon damals dieser Kaiphas. Er sagte, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das ist Staatsräson. Das ist Staatsvernunft. So macht man das bis heute. Vernünftiges politisches Handeln. Das ist innenpolitische Umsicht. Besser, wir bringen einen um die Ecke in einer Nacht- und Nebelaktion, als dass alle sinnlos vor die Hunde gehen. Wer könnte das nicht verstehen? Nein, diese Männer waren innenpolitisch umsichtig. Man könnte es umschreiben mit dem Motto, wehre den Anfängen. Aber Johannes, der Evangelist Johannes, sieht drittens noch etwas. Nicht nur Männer mit geistlicher Kurzsicht. Was war eigentlich das Problem an diesen so vernünftigen, so realistisch denkenden Männern? Was war falsch an ihrer nüchternen und gleichzeitig so verantwortungsbewussten Staatsräson? Was war der Fehler in ihrem Umgang mit Jesus? Was war der Fehler? Der Fehler war schlicht und einfach ihre geistliche Kurzsichtigkeit. Der Fehler war ihre theologische Blindheit. Der Fehler war ihr falsches Urteil über Jesus. Der Fehler war, dass sie nicht begriffen haben, wer Jesus wirklich ist. Die Schuld dieser Männer liegt einzig und allein in der Jesusfrage begründet. Dass sie Jesus falsch gesehen haben, dass sie nicht begriffen haben, wer das ist. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Volksverführer oder Volkserlöser? Rattenfänger oder Menschensohn? Diese Männer hatten ihr Altes Testament gründlich gelesen, gründlicher als wir alle zusammen, aber trotzdem nicht gründlich genug. Sie haben die Zeichen Jesu zwar registriert, aber sie haben sie nicht erkannt. Sie haben nicht gemerkt, dass hier Gott persönlich auf dem Weg war, dass in Jesus der da war, auf den alle Juden gewartet hatten. Diese politisch weitsichtigen und umsichtigen Männer waren in der entscheidenden Frage ihres Lebens und ihres Volkes kurzsichtig. Wer ist Jesus? Diese Frage haben sie falsch beantwortet. Und im Rückblick wird klar, und das sollten wir hören, im Rückblick wird klar, ein falsches Jesusbild führt immer zu falschen Entscheidungen. Ein falsches Jesusbild führt zu einer falschen Kirchenpolitik. Ein falsches Jesusbild führt zu einer falschen Gemeindepolitik. Ein falsches Jesusbild führt zu einer falschen Lebenspolitik. Wer ist Jesus? Wir können das aus der Kirchengeschichte lernen und es ist gut, wenn wir die öfters mal lesen, wenn wir uns öfters mal unsere Nase in eine Kirchengeschichte hineinstrecken. In der Kirchengeschichte wird eines deutlich. Da, wo diese Frage falsch beantwortet wurde, da wurden auch immer, immer und immer wieder die Weichen für eine Kirche falsch gestellt. Und wir können das bis in unsere Tage in vielen, vielen Gemeinden lernen. Wo eine Gemeinde, wo ein CVM, wo ein Kreis, eine Gruppe, eine Gemeinschaft die Jesusfrage falsch beantwortet, da werden die Weichen falsch gestellt in der Gemeindearbeit und in der Jugendarbeit. Und jeder kann das in seinem eigenen Leben erfahren. Wer die Jesusfrage falsch beantwortet, der stellt die Weichen seines Lebens falsch. Sie kennen das vielleicht. Sie ziehen morgens ein Hemd, eine Bluse an und sie sind noch halb schläferig und sie friemeln da die Knöpfe ineinander und merken überrascht, die Firma hat einen zu viel angebracht da oben. Und sie schimpfen auf die Firma Seitenstücke oder wie sie auch immer heißt, warum die so krumme Hemden basteln und sie merken auf einmal, sie haben falsch begonnen. Wer die erste Entscheidung falsch stellt, muss alle anderen auch falsch treffen. Die Jesus-Entscheidung ist die Grundentscheidung des Lebens. Wer die Jesus-Entscheidung falsch trifft, ist dazu verdammt, auch alle anderen falsch zu treffen.
Wenn ich in Jesus nicht den Herrn aller Herren erkenne, dann wird meine Ethik schief, meine Berufsethik, meine Sexualethik, meine Finanzethik und alles andere auch. Dass wir das begreifen, die Jesusfrage ist niemals nur ein belangloses Theologengezänk. Man denkt ja immer, ja, was ihr Theologen da zu streiten habt, das kratzt uns doch nicht. Nein, an der entscheidenden Frage, an der Jesusfrage entscheidet sich alles. Das ist eine theologische Frage. Dass wir die begreifen, dass wir die erfassen und dass wir die richtig beantworten. Die Jesusfrage ist nie eine Nebenfrage. Kaiphas und Co. sind an derselben Frage gescheitert, an der unzählige Menschen bis heute immer wieder scheitern. Der Unterschied ist nur, dass die Konsequenzen seiner Entscheidung und die Entscheidung des Rates damals uns allen heute sichtbar vor Augen stehen, wohingegen unsere falschen Entscheidungen vielleicht erst in Ewigkeit einmal sichtbar werden. Wann eine falsche Entscheidung sichtbar wird, das ist immer zweitrangig, ob schon in Raum und Zeit oder erst in der Ewigkeit. Entscheidend ist, dass wir die Antwort richtig geben. Entscheidend ist, dass wir uns bemühen, die richtigen Antworten zu geben. Im Rückblick sieht man vieles klarer. Weitsichtige, umsichtige und doch so kurzsichtige Männer. Im Rückblick sieht man vieles klarer. Das gilt jetzt aber auch für Jesus. Was sieht Johannes im Rückblick in Jesus? Er sieht erstens einen Herrn mit klarem Blick für Gottes Gericht. Einen Herrn mit klarem Blick für Gottes Gericht. Für Jesus war das Ende des jüdischen Staates das, was die Ratsmitglieder vorhergesehen haben. Für Jesus war das nicht nur eine Konsequenz falscher Politik, nein. Für Jesus war das eine Konsequenz fortdauernder Gottlosigkeit. Nicht nur eine falsche politische Entscheidung, sondern eine falsche geistliche Entscheidung. Was im Jahr 70 geschah, das hat Jesus mit prophetischem Blick vorhergesagt. Aber für Jesus war es nicht nur eine außenpolitische Tragödie, das vielleicht auch. Nein, für Jesus war es Gottes Gericht. Das Gericht über menschliche Taubheit gegenüber seinem Wort, über menschlichen Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, über menschlichem Hochmut gegenüber Gottes Umkehrruf. Deshalb musste es so kommen, wie es kam, sagt Jesus. Und so ist das mit all den fürchterlichen Katastrophen, die wir in den vergangenen Jahrhunderten und dem vergangenen Jahrhundert bis in unsere Tage hinein ganz aktuell erleben. Das, was uns als politisches Versagen, als politische Fehlentscheidung erscheint, das, was unendliches Leid über Menschen und Völker gebracht hat, ist immer auch eine Form des Gerichts Gottes. Gott hält immer so Gericht, dass er uns laufen lässt in unserer Gottlosigkeit, dass er uns die Konsequenzen unseres Tuns erleiden lässt. So wie damals die Juden es im Jahr 70 erleiden mussten, als die Römer kamen und Land und Leute nahmen. Professor Helmut Thielicke hat es einmal so formuliert: Haben wir je einmal darüber nachgedacht, dass die Katastrophen der Menschheit nichts anderes waren und sind, als eben Ausdrucksformen jenes Schindluders, das der Mensch mit seinem Geschenk der Freiheit treibt, dass das alles missbrauchte Vollmachten sind, dass es das verbrasste Kapital des Vaters und im Grunde nichts anderes als die geschändete Gabe Gottes ist. Jeder Krieg ist ein Gericht Gottes. Nicht so zu verstehen, dass die, die er am härtesten trifft, die sind, die am meisten schuldig sind. Nein, Jesus. In der Zeit Jesu, da passierte in Jerusalem ein großes Unglück. Ein Turm, der Turm von Siloa, krachte zusammen und begrub 18 Menschen unter sich. Und dann kamen die Jünger und fragten Jesus, was er ist jetzt eigentlich? Sind die schuldiger gewesen als alle anderen? Und Jesus sagt, nein, die waren nicht schuldiger als alle anderen. Nein, aber wenn wir nicht umkehren, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es allen so gehen. Wir können es nicht auf die Person hin festsagen. Aber wir können es allgemein sagen. Das, was wir erleben an Leid in dieser Welt, ist immer schon eine vorgezogene Form von Gottes Gericht. Johannes sieht einen Herrn mit klarem Blick für Gottes Gericht. Zweitens, er sieht einen Herrn mit einem barmherzigen Blick für menschliche Schuld und Sünde. Mit einem barmherzigen Blick für menschliche Schuld und Sünde. Kaiphas sagt, es ist besser, einer stirbt für alle, als dass alle verderben. Und als Kaiphas dieses große Wort sprach, Das sprach er sozusagen in prophetischer Vollmacht. Das muss ich Ihnen nochmal erklären. Der Hohepriester galt damals in Israel als ein Mensch mit prophetischer Vollmacht. Warum? Weil der Hohepriester in jener Zeit die beiden Lose Licht und Recht verwaltete. Jene beiden Lose, die im Alten Testament dazu bestimmt waren, eine Gottesentscheidung herbeizuführen. Wenn im Alten Testament eine Entscheidung zu treffen war für das Volk, dann warf der Hohepriester oder der König die Lose Licht und Recht. Und je nachdem, wie diese Lose fielen, traf man eine politische Entscheidung für ganz Israel. Und der Hohepriester war jetzt zur Zeit Jesu der Verwalter dieser Lose Licht und Recht. Und deshalb sprach man ihm damals in Israel eine prophetische Vollmacht zu. Und jetzt wieder im Rückblick. Im Rückblick erkennt Johannes, jawohl, dieser Kaiphas hat tatsächlich prophetisch gesprochen, als er dieses Wort sprach, dass es besser ist, dass einer stirbt, als dass alle verderben. Aber er hat es selber gar nicht gemerkt. Er hat prophetisch gesprochen, ohne es selbst zu begreifen, ohne es selbst zu verstehen. Er wurde sozusagen zum Prophet wider Willen. Was für Kaiphas Staatsräson war, besser einer stirbt als alle, das war für Gott ein heilsgeschichtliches Muss. Jesus selbst hat es auf den Punkt gebracht, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das, was für Kaiphas Staatsräson war, war für Jesus eine heilsgeschichtliche Notwendigkeit, ein Muss. Für Jesus war dieser Weg Gottes Raison, der Weg der Barmherzigkeit und Liebe Gottes über menschlicher Schuld und Sünde. Und diese Gottesraison, die Weisheit Gottes, die Vernunft Gottes, geht ganz andere Wege als wir. Sie geht die Probleme dieser Welt so ganz, ganz anders an, als wir das tun. Gott räumt das Problem nicht weg. Er geht nicht an Recht und Gesetz vorbei, er vertuscht es nicht, er sitzt es nicht aus. Nein, sondern Gott geht die Probleme dieser Welt an. Noch mehr, er geht in die Probleme dieser Welt hinein, indem er sich in das Grundproblem dieser Welt hineingibt, indem er unser Schuldproblem auf sich nimmt, es selbst erleidet, es selber durchleidet. Das ist Gottes Raison. Das ist Liebe. Das ist der ganz andere Weg Gottes. Dass wir das lernen und begreifen. Auch wir lösen unsere Probleme nicht so, indem wir vor ihnen weglaufen, sondern indem wir diese Hand Jesu ergreifen, der nicht wegläuft vor dem Problem dieser Welt, obwohl er es sich hätte leisten können, sondern hineingeht, sie angeht, sie erleidet. Und nur an dieser Hand Jesu, der wir durch unsere Probleme hindurchgehen können, können wir sie lösen, können wir zum Ziel gelangen, können wir wieder das Licht sehen. Johannes sieht einen Herrn mit barmherzigem Blick für menschliche Schuld und Sünde und ein letztes, er sieht einen Herrn mit einem suchenden Blick nach seinen Kindern. Da heißt es hier, denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Das Kreuz ist Scheidungs- und Suchaktion gleichzeitig. Unter dem Kreuz scheiden sich Menschen an der Jesusfrage. Und unter dem Kreuz, da finden sich Menschen in der Jesus-Antwort. Menschen scheiden sich an der Jesus-Frage und Menschen finden sich in der Jesus-Antwort. Und bis in unseren Tag hinein geht die Scheidung und die Suche weiter. Gott will zusammenführen, was zusammengehört. Zusammenführen, was sich verstreut hat. Man kann hier darüber spekulieren, ob es sich um Diaspora-Juden handelt oder ob es um die Heidenchristen geht. Entscheidend ist, dass Gott sein Volk, seine Gemeinde zusammenführen will, so wie ein Hirte seine Herde sammelt. Da, wo Menschen an Jesus vorbeigehen, dann sind sie immer dazu verdammt, auch aneinander vorbeigehen zu müssen. Auch das wird an diesen Ratsmitgliedern deutlich. Sehen Sie, als es im Jahr 70 in Jerusalem, in dem eingekesselten, belagerten, von den römischen Truppen belagerten Jerusalem zum Entscheidungskampf kommt, da war das Schlimmste nicht die Römer, sondern das Schlimmste war, dass sich diese Parteien des Hohen Rates gegenseitig den Garaus gemacht haben, dass die gegeneinander sich an die Gurgel gegangen sind. Am Ende haben sie sich mehr gegenseitig umgebracht, als dass sie von den Römern umgebracht worden wären. Wo Menschen an Jesus vorbeigehen, sind sie dazu verdammt, auch aneinander vorbeigehen zu müssen. Und jetzt leben auch wir in einer Zeit, in der so vieles auseinanderläuft, in der Generationen auseinanderlaufen, in der Subkulturen auseinanderlaufen, in der gesellschaftliche Interessengruppen auseinanderlaufen und in der auch Gemeinden, Gruppenkreise und CVJMs, in der Christen auseinanderlaufen. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Grunderklärung des weltweiten CVJM, wenn ich das hier kurz mal einflechten lassen darf als CVJMer. Da haben diese ersten CVJMer im Jahr 1855 in Paris eine Basis formuliert und dann noch eine Zusatzfrage formuliert und erklärt, dass keine auch noch so wichtige Meinungsverschiedenheiten, die in diesen Vereinen vereinigten Brüder auseinanderbringen darf. Keine noch so wichtige Meinungsverschiedenheit, sei sie politischer oder sonstiger Natur, darf die hier vereinigten Brüder auseinandertreiben. Ich staune darüber, weil es damals Christen gab aus Ländern, in denen noch die Sklaverei herrschte. Da gab es Amerikaner, die noch die Sklaverei hatten. Und es gab Engländer, die feurig dagegen waren. Da gab es Franzosen, die eine Revolution hinter sich gebracht hatten. Und es gab Deutsche, die gar nichts anderes kannten als den Kaiser damals. Und diese Christen schafften es, über allen tiefen Gräben, die es gab, sich die Hand zu reichen. Weil die Einheit in Jesus stärker sein sollte und stärker ist als all unsere Gräben, die wir in unserem Leben aufrichten können. Am Kreuz wird ein Wille zum, eine Suchaktion deutlich und ein Wille zur Einheit. Das Kreuz steht für die große Suchaktion Gottes. Unter diesem Kreuz, da muss ich meinen Egoismus und meinen Individualismus abgeben. Da, wo Menschen sich unter diesem Kreuz finden, da müssen sie sich die Hände reichen. Es ist schon 80 Jahre her, es ist in diesem Jahr, jährt es sich zum 80. Mal, dass im Jahr 1923 die Besetzung des Ruhrgebietes stattfand. Damals nach dem Ersten Weltkrieg, Sie kennen das, die Versailler Verträge, hatten ein vergiftetes Verhältnis geschaffen zwischen Franzosen und Deutschen. Und im Jahr 1923 kam es zur Besetzung des Ruhrgebiets durch die französischen Truppen. Und infolge dieser Besetzung kam es zu einem vergifteten Verhältnis zwischen der deutschen Bevölkerung und den französischen Soldaten. Wenn ein französischer Soldat in eine deutsche Straßenbahn stieg, dann stieg der Schaffner aus und die Straßenbahn blieb stehen. Wenn ein französischer Soldat in ein deutsches Geschäft ging, wurde das Geschäft geschlossen. Abgrundtiefer Hass trennte Menschen. Nun gab es einen französischen Kommandanten in einer Stadt im Ruhrgebiet, der dort die Militärverwaltung innehatte. Ein junger Christ, Etienne Bach. Dieser Etienne Bach hatte die große Sehnsucht, am Karfreitag einen Gottesdienst zu besuchen. Am Karfreitag in die Nähe des Herrn zu gehen, dem er diente. Aber wohin gehen? In einen deutschen Gottesdienst gehen. Er zögerte, aber seine Sehnsucht, seinem Herrn zu begegnen, war größer. Und er ging in einen deutschen Gottesdienst, setzte sich in die letzte Bank der Kirche und er blieb allein in dieser Bank. 5 Meter Umkreis setzte sich kein Deutscher hin. Und dann kam es zum Abendmahl in diesem Gottesdienst. Und er hatte große Sehnsucht, am Abendmahl teilzunehmen. Und er wusste aber nicht, was geschehen würde. Und er wartete ganz zum Schluss, bis eigentlich alle deutschen Gemeindeglieder das Abendmahl empfangen hatten und ging dann vor an den Altar und merkte erschrocken, dass noch einer übrig war, ein Deutscher, der auch das Abendmahl noch nicht hatte. Und der Deutsche merkte auch erschrocken, dass auf einmal jener französische Kommandant neben ihm stand. Und jener Deutsche war der Bürgermeister dieser Stadt. Und dann standen sie beide vor dem Altar, ließen sich Brot und Wein geben, ließen sich den Zuspruch und den Segen Gottes zusprechen. Und dann reichten sie sich die Hand und gingen wieder an ihre Bank. Und von diesem Tag an wurde es anders in dieser Stadt. Die hatten beide begriffen, wo wir unter diesem Kreuz stehen. Da werden wir zusammengeführt. Wenn wir unter diesem Kreuz stehen, dann tritt diese große Suchaktion Gottes in Gang. Da will Gott seine verstreuten und zerstrittenen Kinder zusammenführen. Da kann man sich nicht feindlich gegenüberbleiben. Da muss man sich die Hand geben. Und fortan wurde es anders. Fortan wurde es freundlicher. Fortan wurde es friedlicher in dieser Stadt, weil dieser Etienne Bach mit diesem Bürgermeister zusammenzuarbeiten begann. Jesus ist ein suchender Herr mit einem suchenden Blick nach seinen verlorenen und zerstrittenen Kindern. Bis heute in jene Tage von Pro Christ und bis heute in jene Tage des Irakkriegs und bis heute in jene Tage der Zerrissenheit und der Kriege unseres kleinen Lebens. Jesus möchte uns zusammenbringen, das, was zusammengehört, wieder vereinen, heilen, was verwundet ist, Frieden schaffen, wo Krieg herrscht. In seinem Namen, Amen. Lass uns ihn still werden und beten. Herr, wir staunen, was du am Kreuz für eine Macht entfaltest. Wir staunen da, dass da, wo wir nur versagen und scheitern, wo wir nur Elend und Schwachheit sehen, dass da sich die ganze Macht deiner Liebe entfaltet. Wir staunen, dass das in unserem Leben auch immer wieder so ist. Wir staunen, dass du hineinkommst in die verirrten und verwirrten, in zerstrittenen, verwundeten Verhältnisse unseres Lebens und mit deiner allmächtigen Hand berührst, dass wieder heil wird, dass wieder zusammenkommt, was auseinandergerissen ist. Herr, gib uns die rechte Antwort auf die Jesusfrage. Gib uns den rechten Blick für deinen Namen und gib uns Weisheit für unser Leben und für das, was uns angeht. Danke an diesem Nachmittag für deine Gegenwart, für deine Liebe. Begleite uns an diesem Tag und lass uns nicht los, auch in der nächsten Woche. Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.